Es ist ganz genau 365 Tage her, dass ich hier vorne stand und als leitender Pastor dieser Gemeinde eingesetzt wurde. Für mich so ein bisschen ein historischer Moment heute. Und in historischen Momenten sollte man über ganz besonders wichtige Dinge reden. Und das tun wir heute Morgen. Wir steigen in eine neue Predigtreihe ein mit dem Titel Kirche, die bewegt. Und dabei gehen wir der Frage nach, was bedeutet das eigentlich, Stammi, Kirche, die bewegt? Das scheint gar nicht so einfach zu sein. Ich habe in den letzten 12 Monaten ganz unterschiedliche Definitionen gehört von diesem Satz da oben an unserer Kirche. Jemand hat zum Beispiel gesagt, was, das ist eine Kirche? Ich habe aus dem Augenwinkel immer gelesen, Stammi, Küche, die bewegt. Also die Leute denken, also wenn ihr hier morgens reinlauft, ihr geht in einen Kochworkshop oder in eine Küchenausstellung. Also ganz gut für Leute, die nicht so auffallen wollen. Dann noch viel besser, jemand hat gesagt, ach, das ist doch die Stevi-Fabrik. Ach, du arbeitest in der Stevi-Fabrik. Nein, ich arbeite in der Stammi, Kirche, die bewegt. Mein Schwager würde jetzt sagen, wer lesen kann, ist im Vorteil. Aber selbst wer lesen kann und das rein so von den Worten her erfasst, dann ist es ja immer noch so, dass Worte in uns Bilder auslösen. Und die Frage ist, was für Bilder löst dieser Satz in uns aus? Stammi, Kirche, die bewegt. Für die einen mag das vielleicht so an Fitness erinnern. Und sie denken, wow, die Stammi, das ist so eine Art geistliches Gym. So ein geistliches Fitnesscenter, da gehe ich hin, da wird es richtig geistlich fit gemacht. Andere verstehen unter Bewegung etwas ganz anderes. Ihnen kommt der alte Gospel-Sinn, Rock my soul in the bosom of Abraham. Sonntag für Sonntag lassen wir uns im Schoße Abrahams schaukeln hier. Und vielleicht noch andere ein bisschen zynisch denken, ja, nur die Stammi, die bewegt sich schon, die dreht sich vor allem um sich selbst. Natürlich wissen wir alle, darin liegt der Sinn nicht von dem, was wir ausdrücken wollen mit Stammi, Kirche, die bewegt. Die Frage ist also, wofür um alles in der Welt gibt es die Stammi? Woran messen wir, dass wir wirklich das bewegt haben, wozu wir eigentlich von Gott bestimmt sind, es zu bewegen? Und eine Antwort auf diese Frage soll unsere neu formulierte Vision, die wir an unserer Gemeindeleitungsretreat im letzten Sommer miteinander so formuliert haben, die soll uns dabei helfen. Was uns antreibt, ist die Vision, dass Menschen in und durch die Stammi Gott begegnen, Veränderung erleben und Menschen beschenken. Also die Vision unserer Kirche besteht nicht darin, dass wir am Sonntagmorgen möglichst viele Stühle wärmen. Sie besteht auch nicht darin, einen attraktiven Gottesdienst, ein möglichst attraktives Programm auf die Beine zu stellen. Sie besteht auch nicht darin, möglichst viele Leute anzustellen und dafür möglichst viel Geld zu sammeln, sondern sie besteht darin, die Vision und die Mission von Jesus Christus zu vollenden. Und diese Mission bringt Jesus Christus in 2 kurzen Sätzen während seines Dienstes auf den Punkt. Der erste Satz, er steht in Lukas 19, Vers 10, dort sagt Jesus über seine Mission, denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und den zweiten Satz finden wir in Markus 10, Vers 45. Denn auch des Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Diese Auftragsbeschreibung bildet die Grundlage für die Vision unserer Gemeinde. Was sich so einfach anhört, ist aber hart umkämpft. Und wenn wir nicht immer wieder uns ganz neu fokussieren auf das Eigentliche, auf die Vision, dann könnte es uns gehen wie jenem Rettungsverein an einer gefährlichen Meeresküste. Da haben sich aufgrund des Leidens, das vor dieser Küste immer wieder Menschen kentern, Leute zusammengetan mit einer einfachen Hütte und einem einfachen Boot, haben sie dort angefangen, wenn es stürmte, rauszufahren, um Ertrinkende zu retten. Und es haben sich Leute dazugetan, die begeistert waren von diesem Aufdruck, und es wurde eine schlagkräftige Truppe, und so retteten sie viele Menschen. Durch das wurden sie bekannt, es kamen Gönner und Sponsoren und Leute, die sich dieser Gruppe anschlossen, und irgendwann hat es geheißen, ach, diese kleine Hütte und dieses alte kleine Boot, das ist zu wenig. Wir brauchen ein richtiges Haus, eine richtige Rettungsstation. Sie haben das gebaut, sie haben neue Boote gekauft, sie haben Leute ausgebildet, sie haben das beste Material und Gerät gekauft, um rauszufahren und Menschen zu retten. Der Club wurde immer bekannt, er kam in der Zeitung und plötzlich haben sie angefangen, sich dort auch zu treffen, einfach so zum Spaß. Sie haben angefangen, Karten zu spielen, die Männer haben sich dort getroffen, um ein Bier zu trinken, und irgendwann hat man gesagt, ah, dieser Rettungsraum ist so ungemütlich, lass uns noch ein Clubhaus daneben bauen. Sie haben ein Clubhaus gebaut und immer mehr Menschen kamen und immer weniger Menschen waren bereit, ins Rettungsboot zu steigen und aufs Wasser rauszufahren. Und deshalb hat man sich gesagt, okay, kein Problem, wir haben genug Geld, wir stellen einfach eine professionelle Rettungsmannschaft an. Lass die Profis das machen, wir schauen, dass das ganze Ding bezahlt wird. Und so funktionierte der Betrieb wunderbar, die Leute wurden gerettet, der Partybetrieb lief nebenher, aber der Betrieb, der eigentliche Nebenbetrieb, nahm immer mehr überhand. Und eines Tages kenterte wieder ein Schiff da draußen auf der See und die Leute wurden gebracht, Ladung um Ladung in diesem Schiff, und sie waren schmutzig, dreckig. Und sie kamen in diese Rettungsstation, aber das genügte nicht, also mussten sie auch ins Clubhaus. Da wurde alles dreckig und es stank und plötzlich die Clubmitglieder haben einen Aufstand gemacht. Die nächste Mitgliederversammlung hat jemand den Antrag gestellt, lass uns dieses blöde Rettungszeug abschaffen. Das stört uns nur in unserem Clubleben. Und tatsächlich haben es einige gewagt, in dieser Gruppe zu sagen, hey, aber dafür sind wir doch gar nicht da. Wir sind eigentlich dafür da, um Menschen zu retten. Aber sie wurden überstimmt. Man hat ihnen gesagt, wisst ihr was? Wenn euch diese verlorenen Menschen draußen so wichtig sind, dann baut doch einen eigenen Club. Diese Sachen haben schließlich wir bezahlt. Und so gingen sie tatsächlich, mieteten wieder eine alte kleine Hütte, beschafften sie ein kleines Boot. Und es vergingen Jahre und Jahre. Und die Geschichte wiederholte sich. Und wenn man heute an diese Küste kommt, dann steht die Küste voller exklusiver Clubs. Und an den Namen dieser Clubs kann man noch erkennen, wozu sie eines Tages mal geschaffen wurden. Aber wisst ihr was? Sie haben nur noch den Namen, aber nicht mehr die Vision. Wisst ihr was, liebe Stamianer? Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und deshalb müssen wir uns heute Morgen fragen, was ist denn eigentlich die Hauptsache? Die Geschichte mit dieser Rettungsstation, das war eine fiktive Geschichte. Also geht jetzt nicht googeln, es gibt diese Küste nicht. Oder zumindest diese Häuser nicht. Aber wir finden in der Bibel eine wahre Geschichte, die uns eine ganz ähnliche Botschaft vermittelt. Wir finden sie in Markus 11, Vers 7 und die fortfolgenden Verse. Die Jünger brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel auf das Tier und er setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus und andere legten Zweige auf den Weg, die sie von den Bäumen auf den Feldern gerissen hatten. So zog Jesus in Jerusalem ein. Und er ging in den Tempel. Dort jagte er die Händler und die Käufer hinaus. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Er duldete auch nicht, dass jemand irgendetwas durch den Tempelvorhof trug. Und zur Erklärung rief Jesus den Menschen zu: Ihr wisst doch, dass Gott in der Heiligen Schrift gesagt hat, mein Haus soll ein Ort für alle Völker sein, ein Ort des Gebets. Ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein. Was will Jesus damit sagen? Der Tempel ist ein Ort der persönlichen Begegnung mit Gott. Das möchte Jesus sagen. Lange bevor es den Tempel gab, hatte das Volk Israel schon ein Heiligtum, ein mobiles Heiligtum, die Stiftshütte. Und dieses Heiligtum hatte auch den Namen das Zelt der Begegnung. Der Sinn des Hauses Gottes bestand seit jeher darin, dass Gott dort den Menschen begegnen wollte. Die Hauptsache, um die es überhaupt geht in unserem Leben, ist, dass wir Gott begegnen. Wenn uns etwas am allermeisten mangelt auf diesem Globus, dann ist es die persönliche Begegnung mit Gott. Das ist auch die große Vision des Apostel Paulus, wenn er im 1. Korinther 14 über den christlichen Gottesdienst schreibt, dann bringt es dort auf den Punkt, das Ziel unserer Versammlungen, das Ziel unseres Dienstes, das Ziel unseres Lobpreises, das Ziel unseres Gebens, überhaupt das Ziel aller Dinge, die wir als Gemeinde tun, ist das eine, dass Menschen Gott begegnen und ihn anbeten. Genau dieses Ziel hatten die Priester in Jerusalem aus den Augen verloren. Ihre Aufmerksamkeit war vereinnahmt von einer Art religiösem Betrieb. Sozusagen die Nebensächlichkeiten des Tempeldienstes wurden zur Hauptsache. Ich will nicht sagen, dass diese Dinge völlig falsch waren. Der Kommentarschreiber N.T. Wright schreibt in seinem Kommentar zum Matthäusevangelium: Die Menschen mussten in der Lage sein, reine Tiere für das Opfer zu kaufen. Um Tiere zu kaufen, brauchte man die richtige Währung. Das Opfersystem war von Gott so angeordnet worden und der Tempel war dazu da, dass in Israel täglich, stündlich, ununterbrochen Anbetung stattfand durch Opfer. Was da falsch läuft, ist nicht in erster Linie ein Problem der Strukturen, sondern es ist in erster Linie ein Problem der Prioritäten. Und zwar der Prioritäten in den Herzen der Menschen. Die Priester selbst hatten das eigentliche Ziel ihres Dienstes aus den Augen verloren, nämlich die Begegnung mit Gott. Und wenn man diese Geschichte genau studiert, dann ist es einfach krass. Sie haben Gott so krass aus den Augen verloren, dass er leibhaftig in Jesus Christus einen Meter vor ihnen stehen konnte und sie ihn nicht erkannten. Das ist doch Wahnsinn. Sie waren so in ihrem religiösen Ding drin, dass sie das Ziel aus den Augen verloren, diesem Gott wirklich persönlich zu begegnen. Ich weiß, dass man das nicht eins zu eins so auf uns übertragen kann. Aber ich möchte sagen, es ist doch auch eine Gefahr für uns Christen und für die Gemeinde. Es ist ja nicht so, dass wir hingehen und sagen, komm, lasst uns doch jetzt mal falsche Prioritäten setzen. Das macht uns doch Spaß. Nein, es ist eben so, dass sich das so klamm, heimlich und schleichend in unserem Leben einstellt. Die Prioritäten verschieben sich ganz, ganz leicht. Und da gibt es verschiedene Faktoren. Das ist vielleicht weltliche Betriebsamkeit, aber es kann auch fromme Betriebsamkeit sein. Es ist so, dass uns ganz langsam der Fokus verschoben wird von dem, was das absolut Entscheidende ist im Leben jedes Menschen, nämlich dass er Gott begegnet, hin zu vielen anderen Dingen. Laut Petrus 2, Vers 9 sind auch wir, du und ich, Jeder, der sich ein Kind Gottes nennt, ist ein Priester Gottes. Und ein Priester hatte diese eine Aufgabe, Menschen in die Begegnung mit Gott zu führen. Petrus schreibt in 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid seine königlichen Priester, deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Lebt so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Petrus macht damit deutlich, der Auftrag, Menschen in die Begegnung mit Gott zu führen, der gilt nicht nur Pastoren, sondern wir alle sind in diesem Sinne Pastoren, Priester Gottes. Wir alle haben nicht nur hier am Sonntagmorgen, sondern unser ganzes Leben, wo immer wir uns befinden, tragen wir diesen göttlichen Auftrag auf uns, Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen. Egal, ob durch Worte, sagt Petrus, oder durch unser Leben, durch unsere Taten. Wir sollen Vermittler sein, Menschen, die die Begegnung mit Gott herstellen. Und das führt mich direkt zum nächsten Gedanken. Die Hauptsache ist, dass wir die Verlorenen im Blickfeld haben. Matthäus überlieferte uns ein interessantes Detail zu dieser Geschichte, die oft als die Tempelreinigung bezeichnet wird. Und er schreibt in Matthäus Kapitel 21, Vers 14, noch während Jesus im Tempel war, kamen Blinde und Gelähmte zu ihm und er heilte sie. Was für ein Kontrast. Wo Jesus ins Zentrum tritt, da korrigiert er die Prioritäten. Weg vom religiösen Betrieb hin zur Verkündigung des Evangeliums an die Verlorenen, an die Hoffnungslosen, an die Verzweifelten, an die Kranken, an die Ausgestoßenen, an die Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben. Und wo Jesus auf die Bühne tritt, da kommt es zu echter, kraftvoller Gottesbegegnung. Wisst ihr was? Die Priester und all die Leute, die da im Tempel so wahnsinnig aktiv waren, die haben sich seit Jahren abgemüht, durch all ihren Aufgaben, durch all dieses Blut, was sie vergossen haben, durch all dieses Geld, was sie ausgegeben haben, einen gottwürdigen Lobpreis zu machen. Aber wisst ihr was? An diesem Tag, als Jesus ins Zentrum tritt, erlebt der Tempel seit Jahren, Jahrzehnten, vielleicht das erste Mal in seiner Existenz von diesem zweiten Tempel, einen wahren Lobpreis. Hier sind Menschen, die eine Begegnung mit Gott hatten. Und das treibt sie in die Anbetung Gottes. Um die Botschaft besser zu verstehen, müssen wir uns ein wenig mehr in die Situation hineinversetzen. Wir fragen uns vielleicht, wo kommen plötzlich die ganzen Bettler und Gelähmten und so weiter her? Die kommen ja nicht einfach aus dem Nichts. Wir müssen uns das so vorstellen. Überall, wer war schon einmal in Jerusalem? Wer kennt den Tempelberg? Okay, das könnt ihr auf Bildern anschauen. Der Tempelberg hat verschiedene Zugänge. Und an all diesen Zugängen sammelten sich die Blinden, die Lahmen, die Bettler. Und jeden Tag, wenn die Priester zu ihrem Gottesdienst gehen mussten, mussten sie an diesen Menschen vorbei. Und diese Menschen haben sie angefleht, gib mir etwas, hilf mir. Und sie mussten lernen, über diese Leute hinwegzusteigen, um zu ihrem Gottesdienst zu kommen. Und dabei haben sie gelernt, auszublenden, diejenigen auszublenden, für die Gottes Herz am meisten schlägt. Sie sind über das Elend der Menschheit drüber gestiegen, um in den reinen Tempel zu gehen und ihren Gottesdienst zu verrichten. Das war die Situation. Und als Jesus dort alles durcheinander bringt, kehrt er das um. Er holt diese Menschen ins Zentrum hinein, um die es wirklich geht, für die Gottes Herz schlägt, nämlich die Elenden, die Verlorenen. Ich halte diese Predigt ganz ehrlich vor allem für mich selbst. Wenn es um die Priester geht, dann bin ich ja einer, der am nächsten an diesem Modell dran ist. Ihr habt gehört, wir alle sind Priester, aber ich bin es noch profimäßig. Und ich habe mein eigenes Leben reflektiert und habe mich gefragt, wie oft bin ich im letzten Jahr an den verlorenen Menschen vorbeigegangen, um meinen Dienst für die Gemeinde zu tun. Liebe Leute, es ist wirklich erschreckend. Die Gemeinde und das Clubhaus unserer Gemeinde und das tolle Programm unserer Gemeinde kann tatsächlich wichtiger werden als die Sicht für die Menschen, für die Gottes Herz ganz besonders schlägt. Und in all dem können wir vergessen, was unsere Mission ist. Jesus sagt ja, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Deshalb gilt uns seine Sendung. Und seine Sendung beschreibt er in Lukas 16, Vers 18. Ich bin gekommen, um zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Versteht mich bitte jetzt nicht falsch. Ich sage überhaupt nichts gegen all die treuen Dienste, die wir hier in der Gemeinde tun. Ich würde mich nicht wagen, etwas gering zu schätzen. Ganz im Gegenteil. Ich bin dankbar für jeden, der dient. Ich gehöre auch nicht zu diesen postmodernen Kritikern, die meinen, wir sollten alle Gemeindestrukturen auflösen. Das ist alles Blödsinn, wir brauchen keine Kirche, wir brauchen keine Angestellten, wir brauchen überhaupt gar nichts. Das Evangelium ereignet sich einfach irgendwo, wo du bist, und dann ereignet es sich plötzlich gar nicht mehr. Ich bin auch kein Vertreter von diesem Idealismus der Struktur der Hauskirchen als Allheilmittel für alles. Glaub mir, ich kenne Leute aus der Hauskirchenbewegung, die drehen sich mit ihrer Kleingruppe nur um sich selbst. Es ist keine Frage in erster Linie der Struktur, sondern es ist eine Frage unseres Herzens. Das Entscheidende ist, dass unser Herz dort ist, wo Jesus ist und wo das Herz von Jesus ist. Denn dort, wo Jesus ist, dort wendet sich die Aufmerksamkeit wie automatisch denen zu, die bei Gott Priorität haben. Er ist in seinem ganzen Wesen der Retter. Und deshalb werden seine Augen immer suchen nach den Verlorenen. In diesem Zusammenhang war ich diese Woche enorm beeindruckt von der Missionserklärung von Augsburg, Mission Manifest von Augsburg. Wer hat etwas davon gehört? In diesen Tagen fand in Augsburg ein großer Kongress statt vom Gebetshaus Augsburg. Und sie haben dort über 100 Vertreter haben dort miteinander ein Bekenntnis abgelegt, Vertreter von Organisationen. Und das Bekenntnis beginnt mit den Worten: Nach menschlichem Ermessen wird die Kirche in Deutschland, Österreich und der Schweiz in wenigen Jahren kaum mehr eine gesellschaftlich wahrnehmbare Rolle spielen. Das ist weniger schade für die Kirche als schlimm für die Menschen, die Gott verlieren oder Jesus nie kennenlernen. Und dann folgen 10 Thesen, mit denen sie ihren Herzschlag auf den Punkt bringen wollen. Ich lese euch ein bisschen was davon vor. These 1. Uns bewegt die Sehnsucht, dass Menschen sich zu Jesus Christus bekehren. These 2. Wir wollen, dass die Mission Priorität Nummer 1 wird. These 3. Wir glauben, dass die Chancen nie größer waren als jetzt. These 4. Wir sprechen alle Menschen in unseren Ländern an und machen keinen Unterschied. Sie führen dann explizit aus, dass sie das Evangelium allen Menschen, aller Religionen, ob Christen, Nicht-Christen, bringen wollen. These 5. Wir glauben, dass unsere Mission so kraftvoll sein wird, wie es unsere Gebete sind. Und wisst ihr, was mich am meisten bewegte? Diese Erklärung wurde von Vertretern von über 100 Gemeinschaften, Initiativen und Werken in der katholischen Kirche abgegeben. Vielleicht hat es Leute unter uns, die sind vollkommen schockiert, dass ich beeindruckt bin von katholischen Christen. Wenn es dich stört, vergiss es wieder. Weißt du warum? Es ist überhaupt nicht wichtig, was ich und was du über Katholiken denken, sondern was Jesus Christus über dein und mein Herz denkt. Das ist das Entscheidende. Und wenn ich diesen Herzschlag dieser Menschen sehe, dann bin ich beeindruckt, weil ich sehe, es ist der Herzschlag von Jesus Christus. Und wisst ihr was? Wenn wir diese Stadt und diese Region, in die Gott uns hineingestellt hat, mit dem Auftrag erreichen wollen, den Gott uns gegeben hat, dann reicht es nicht, wenn sich 100 Menschen hinter diese Vision stellen, sondern braucht es jeden Einzelnen unter uns. Jeden Einzelnen. Und diese Predigt ist eine Einladung an uns alle, neu und entschlossen die Prioritäten zu setzen. Ist ja gut, sind wir Anfang des Jahres, wo wir uns auch die Vorsätze fassen. Ich weiß nicht, was du dir alles für Vorsätze gefasst hast für dieses Jahr. Der wichtigste wäre der, Gott zu begegnen und Menschen in die Begegnung mit Gott zu führen. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und das führt mich zum letzten Gedanken. Mich hat die 5. These aus Augsburg beeindruckt. Wir glauben, dass unsere Mission so kraftvoll sein wird, wie es unsere Gebete sind. Anders formuliert könnte man sagen, eine Gemeinde zu sein, in der Menschen Gott begegnen, setzt voraus, dass wir, jeder von uns, aus der ständigen Begegnung mit Jesus Christus leben und dienen. Wir werden Menschen nicht in die Begegnung mit Gott führen können, wenn wir nicht ständig selbst aus dieser Begegnung herauskommen. Deshalb ist die Hauptsache, dass wir selbst aus der persönlichen Begegnung mit Gott leben und dienen. Und auch hier gibt es ein interessantes Detail beim Matthäus in dieser Geschichte. Matthäus 21, Vers 10 folgende. Als er so in Jerusalem einzog, geriet die ganze Menge der Stadt in helle Aufregung. Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute. Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa, riefen die Menschen, die ihn begleiteten. Die ganze Stadt ist auf den Beinen. Stellt euch das mal vor. So riesig war Jerusalem nicht, ist auch heute nicht so riesig. Die ganze Stadt ist auf den Beinen. Und alle, die schon mal in Jerusalem waren, vom Tempelberg aus sieht man genial auf den Ölberg. Also das, was auf dem Ölberg abgeht, das kannst du eigentlich auf dem Tempelberg nicht verpassen. Aber wisst ihr was? Ganz Jerusalem ist auf den Beinen und feiert den König Jesus. Aber die Priester sind im Tempel und ziehen ihr religiöses Ding durch. Das ist schon interessant, oder? Das ist der springende Punkt. Ihr Herz war nicht bei Jesus. Deshalb waren auch sie selbst nicht dort, wo Jesus ist. Unsere Herausforderung ist es, dort zu sein, wo Jesus ist. Und wir müssen uns ganz ehrlich fragen, bin ich in der Gegenwart von Jesus oder ist mein Glaube zu einer Art automatisiertem religiösen Ritual geworden? Ein entleertes Ritual, meine ich. Rituale sind nicht per se falsch, sogar sehr gut. Aber wenn es leer geworden ist, sinnlos geworden ist, dann brauchen wir dringend ganz neu die Begegnung mit Gott. Ich habe vor kurzem ein kleines Büchlein eines amerikanischen Theologen gelesen und er schreibt dort, dass es drei zentrale Gefahren gibt, die uns von der persönlichen Begegnung mit Gott ablenken. Und er nennt sie Subjektivismus im Sinne, dass wir uns ständig um uns selbst und um unsere Gefühle drehen. Dass wir uns ständig fragen, wie fühle ich mich in meiner Beziehung zu Gott? Mehr, als dass ich mich auf Gottes Wort stütze und einfach glaube, was er mir zugesagt hat. Dass er da ist, dass er mir begegnen möchte. Unsere Gefühle, Schuldgefühle, was auch immer es sein mögen, können uns abhalten von der Begegnung mit Gott. Was uns in die Begegnung mit Gott führt, ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Nämlich, dass er sagt, ich bin hier. Ein geniales Wort, was Janik am Anfang dieses Gottesdienstes vorgelesen hat. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Hilfe finden zur Zeit, wenn wir sie nötig haben. Die Bibel sagt, Gott ist da, der Weg ist frei zu Jesus. Verlass dich nicht auf deine Gefühle, sondern tu das, was Gott dir sagt. Das Zweite, was uns abhält, Gesetzlichkeit im Sinne von, wir versuchen unsere Beziehung zu Gott auf unsere religiöse Leistung zu gründen. Und genau das war das Problem der Pharisäer und der Priester und all der Leute, die so aktiv dort im Tempel waren. Sie haben minutiös darauf geachtet, jedes Gebot rund um diesen Opferdienst einzuhalten. Und haben das Eigentliche verpasst. Und das Dritte ist Selbstverdammung. Im Sinne, dass wir uns mehr auf unsere Sünde konzentrieren, auf unsere Unzulänglichkeit, auf das, was uns, an uns nicht in Ordnung ist, anstatt auf die Gnade in Jesus Christus. Und der Autor schreibt dann am Ende seines Buches, es gibt nur einen einzigen Weg, um in diesen Gefahren zu bestehen. Und zwar dadurch, dass wir unseren Blick ganz und voll auf Jesus, den Gekreuzigten und den Auferstandenen richten. Er hat nämlich alles für uns getan. Seit er für dich und mich gestorben ist, ist es nicht mehr schwer, Gott zu begegnen. Braucht es nicht irgendeinen Riesenapparat von irgendwelchen Dingen und Ritualen, um diesem Gott zu begegnen, sondern steht er vor dir zu jeder Stunde, Sekunde deines Lebens, wartend, bis du endlich begreifst, dass er schon da ist und dass er dir begegnen möchte. Das Verrückte an dieser Geschichte ist, dass diese Frommen im Tempel alles daran setzen, um durch ihre Opfer den Weg frei zu machen in die Gegenwart Gottes. Während Jesus da hereinspaziert, der gegenwärtige Gott, der Immanuel, der Gott unter uns, und sie ihn nicht erkennen. Wir lachen vielleicht über diese Leute in Jerusalem, aber wir sollten nicht zu laut lachen. Wie oft habe ich mich genau in diesem Mechanismus selbst erwischt, oder sagen wir, Jesus hat mich dabei erwischt. Und manchmal kommt Jesus in unserem Leben und dann stößt er die Tische um. Und dann bringt er Dinge in unserem Leben durcheinander und du fragst dich, um alles, was um alles in der Welt ist, los. Es läuft alles schief. Vielleicht möchte Jesus dir nur eins sagen, hallo, hier bin ich. Und es geht darum, nur um eines in deinem Leben, dass du mir begegnest. Mir und durch mich, dem dreieinigen Gott. Während die Religiösen den Weg freimachen wollen zu Gott, ist Jesus auf dem Weg ans Kreuz, wo er diesen Weg zu Gott ein für alle Mal freigemacht hat. Wenige Stunden, wenige Tage nach diesem Ereignis zerreißt im Tempel von Jerusalem der Vorhang zum Allerheiligsten von oben nach unten. Das, was kein Opfer, keine menschliche Leistung, nichts vollbringen konnte, das hat Jesus Christus getan für dich und mich. Er hat uns den Weg freigemacht in die Gegenwart Gottes hinein. Und nur wenn ihr das im Hinterkopf habt, könnt ihr den Zorn von Jesus verstehen, als er in diesen Tempel hineinkommt und diesen ganzen religiösen Betrieb erlebt. Es ist ein Zorn aus Enttäuschung, es ist ein Zorn aus Schmerz, es ist ein Leiden für diese religiösen Menschen dort. Wisst ihr warum? Er sagt es selber. Lukas 19, 42 und 44. Jerusalem, wenn du doch heute erkannt hättest, was dir wirklich Frieden bringt. Doch du hast die Gelegenheit nicht genutzt, als Gott zu dir kam. Du hast die Gelegenheit nicht genutzt, als Gott zu dir kam. Liebe Freunde, es ist möglich, mitten im religiösen Betrieb zu sitzen oder sogar mitzumischen und die persönliche Begegnung mit Gott zu verpassen. Und deshalb lade ich dich heute Morgen zuallererst ein, selbst diesem Jesus zu begegnen. Ich rede jetzt in dem Moment zu den Menschen, die das noch nie in ihrem Leben erfahren haben. Vielleicht hast du schon hunderte von Gottesdiensten besucht. Aber du weißt ganz genau, es ist nicht durchgedrungen in meinem Leben. Ich habe nicht diese persönliche Beziehung zu Gott. Dann möchte ich dich heute Morgen einladen. Lass das den letzten Gottesdienst sein, wo es dir so geht. Und ändere es jetzt in diesem Moment, indem du dich entscheidest, Ja zu sagen zu dieser Gnade, die wir hier feiern im Abendmahl. Indem du dich entscheidest, zu begreifen, Jesus steht da, nicht du musst dich zu ihm durchkämpfen, sondern er hat sich zu dir durchgekämpft. Es ist deine Entscheidung, Ja zu ihm zu sagen, ihm dein Leben anzuvertrauen. Wenn du das möchtest, dann kannst du gerade jetzt hier an dieser Stelle mit mir beten. Ich lade euch ein, alle aufzustehen. Und wenn wir eine evangelistische Gemeinde sein wollen, dann müssen wir vielleicht auch gewisse Rituale ändern. Ich lade euch jetzt ein, gemeinsam ein Gebet zu beten. Und diejenigen, die das heute zum ersten Mal beten und jetzt ihr Leben Jesus anvertrauen wollen, die sollen es für sich an ihrem Platz laut mitbeten. Und alle anderen, die das schon getan haben, wir beten es unterstützend mit. Und erinnern uns an das, was das Wesentliche unseres eigenen Lebens war und ist. Versteht ihr das? Okay, also wir tun, alle, die möchten, jetzt das Gleiche. Die einen tun es zum ersten Mal und vertrauen ihr Leben Jesus an. Und die anderen tun es vielleicht schon immer wieder als Erinnerung an das eine Entscheidende. Ich werde vorbeten und ihr dürft einfach mir nachbeten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du dich zu mir durchgekämpft hast. Ich danke dir, dass du den Weg freigemacht hast zu Gott. Ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich möchte nicht stehen bleiben bei meinen Gefühlen. Ich möchte nicht stehen bleiben bei meiner Selbstverdammnis. Ich möchte nicht stehen bleiben bei Gesetzlichkeit. Sondern ich möchte heute Morgen dir begegnen. Deshalb möchte ich dir jetzt mein Leben anvertrauen. Bitte dich, nimm du mich an deine Hand und lass du mich nie mehr los. Ich möchte mein Leben in deiner Gegenwart führen. Amen. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, aber dein geistliches Leben ist zur Routine geworden. Und dann lade ich dich jetzt ein, im Abendmahl, oder David lädt dich ein, diesem Jesus zu begegnen. Amen.